NDR Info. Echo des Tages.
Willkommen zum Echo des Tages, unter anderem mit folgenden Themen. Die Entwicklung nach dem Attentat auf die demokratische Kongressabgeordnete Giffords in Arizona. Die Reise von Außenminister Westerwelle nach Afghanistan und das Referendum über die Unabhängigkeit des Südsudan. In Hamburg startete die SPD den Bürgerschaftswahlkampf mit bundespolitischen Thesen. In Berlin versammelten sich Kommunisten und demokratische Sozialisten an den Gräbern von Rosa Luxemburg und Karl Liebknecht. Unser Kommentar beschäftigt sich mit der Frage, wie die Parteien sich bei ihren Klausurtagungen in der vergangenen und der kommenden Woche für das Superwahljahr 2011 positionieren. Zum Schluss gibt es, wie immer am Wochenende, einen Überblick über das Wichtigste vom Sport. Am Mikrofon begrüßt Sie Ulrike Bosse. Am Kapitol in Washington wehen die Flaggen auf Halbmast. Zum Gedenken an einen Mitarbeiter der Kongressabgeordneten Giffords, der beim Attentat auf die Abgeordnete ums Leben kam. Die Abgeordnete selbst schwebt noch immer in Lebensgefahr. Und die USA rätseln, ob der Anschlag auf die demokratische Politikerin, bei dem insgesamt 6 Menschen starben und 13 verletzt wurden, tatsächlich die Tat eines verwirrten jungen Mannes war oder nicht vielleicht doch ein gezieltes politisches Attentat. Aus Washington berichtet Anna Engelke.
Die Menschen in Arizona, aber auch im Rest der USA sind geschockt. Geschockt über den Mordanschlag auf die demokratische Politikerin Gabriel Giffords. Der mutmaßliche Schütze, ein 22-Jähriger, hatte ihr gestern bei einer Bürgerveranstaltung aus nächster Nähe in den Kopf geschossen. Wie es ihr geht, dazu sagte der Mediziner Richard Carmona.
The Congresswoman is in critical condition.
Der Zustand der Kongressabgeordneten ist kritisch. Ich habe mit dem behandelnden Arzt gesprochen. Sie hat eine sehr schwere Verletzung, aber er ist vorsichtig optimistisch, dass sie überlebt. Bedenken Sie jedoch, das wird dauern. Sie muss möglicherweise nochmal operiert werden. Es können Komplikationen auftreten. Vor dem Krankenhaus, in dem die schwer verletzte Gabrielle Giffords um ihr Leben kämpft, haben Menschen Blumen niedergelegt und Kerzen angezündet. Fotos der 40-jährigen Politikerin und der anderen Opfer sind dort zu sehen. Es ist 2 mutigen Männern zu verdanken, dass nicht noch mehr Menschen verletzt oder gar getötet wurden. Die beiden Männer hatten den mutmaßlichen Täter beim Nachladen seiner halbautomatischen Pistole überwältigt. Der 22-Jährige namens Jared Lochner sitzt seit gestern in Tucson im Gefängnis. Zu seinem Motiv sagt Sheriff Clarence Dubnik:
We don't know. He's not talking and we have a lot of work to do.
Das wissen wir nicht. Er spricht nicht und wir haben jede Menge Arbeit zu tun. Ein paar Dinge sind jedoch bekannt über den jungen Mann. Im Internet ist er mit wirren politischen Äußerungen aufgefallen, gegen die Regierung, für eine bessere Grammatik. Hitlers Mein Kampf und das Kommunistische Manifest, aber auch Alice im Wunderland, bezeichnet er im Netz als seine Lieblingsbücher. Im vergangenen Herbst ist Jared Lochner wegen disziplinarischer Probleme von seinem College geflogen. Er wollte zur US-Armee, die hat ihn jedoch abgelehnt. Außerdem ist er schon einmal wegen Drogen festgenommen worden. Sheriff Dubnik spricht von einer problematischen Vergangenheit. Und er stellt indirekt einen Zusammenhang her zwischen der derzeit aufgeheizten politischen Stimmung in den USA und dem Mordanschlag. Wenn du dir unausgeglichene Menschen anschaust, wie sie auf die Boshaftigkeiten reagieren, die von bestimmten Leuten kommen, zum Beispiel die Regierung zu zerstören. Diese Wut, der Hass, der Fanatismus in diesem Land, das ist abscheulich geworden. In Arizona ist die Stimmung besonders aggressiv. Seit vergangenem Sommer gilt dort ein Einwanderungsgesetz, das dessen Kritiker als rassistisch bezeichnen und über das die Menschen erbittert streiten. Auch Obamas Gesundheitsreform wird in Arizona heftig diskutiert. Nachdem die demokratische Abgeordnete Giffords für die Reform gestimmt hatte, waren die Fensterscheiben ihres Wahlkreisbüros zerstört worden. Weil noch unklar ist, warum der 22-Jährige die Demokratin erschießen wollte, haben die Republikaner im US-Kongress für nächste Woche alle Abstimmungen abgesagt. Auch die über die Zurücknahme der Gesundheitsreform. Der neue Mehrheitsführer im Abgeordnetenhaus, der Republikaner John Boehner.
An attack on one who serves is an attack on all who serves.
Ein Anschlag auf eine, die dem Volk dient, ist ein Anschlag auf alle, die dienen. Sowohl am US-Kongress als auch an allen öffentlichen Gebäuden in Arizona sind die Flaggen heute auf Halbmast.
Ende Januar wird der Bundestag über das neue Afghanistan-Mandat für die Bundeswehr abstimmen. In dem Text, den die Regierung den Abgeordneten vorlegen will, heißt es, Die Bundesregierung sei zuversichtlich, dass die Präsenz der Bundeswehr ab Ende 2011 reduziert werden könne. Schrittweise soll die Verantwortung für die Sicherheit Afghanistans von der internationalen Schutztruppe an die afghanische Armee und an die afghanische Polizei übergeben werden. Ob und wie das möglich ist, darüber sprach Bundesaußenminister Guido Westerwelle heute bei einem überraschenden Besuch in Kabul mit dem afghanischen Präsidenten Karzai. Über die Reise Westerwelles nach Afghanistan berichten Thomas Nees und Kai Küstner.
Guido Westerwelle hält an seinem Afghanistan-Fahrplan fest. Ende des Jahres 2011 wollen wir erstmalig in der Lage sein, auch das deutsche Bundeswehrkontingent zu reduzieren, sagte der Bundesaußenminister wörtlich in Kabul und bekräftigte damit noch einmal, was er schon unlängst im Bundestag verkündet hatte, dass die ersten deutschen Soldaten sich nämlich bereits in diesem Jahr wieder vom Hindukusch verabschieden sollen.
2011 wird ein sehr entscheidendes Jahr für Afghanistan, denn im Jahre 2011 beginnt der Prozess der Übergabe der Sicherheitsverantwortung regional.
Die Kanzlerin und der Verteidigungsminister hatten klargestellt, dass ein Abzug der Truppen von der Sicherheitslage im Land abhängen müsse. Die war im Jahr 2010 prekärer als in jedem anderen Jahr seit dem Sturz der Taliban. Dennoch, 2014, so der Terminplan der Karzai-Regierung, sollen die Afghanen wieder selbst für Sicherheit im eigenen Land sorgen können. Westerwelle unterstrich noch einmal, auch in der Zeit danach werde Deutschland Afghanistan nicht alleine lassen. Zunächst jedoch wird der Bundestag Ende Januar über die Verlängerung des deutschen Afghanistan-Einsatzes abstimmen. Westerwelle rechnet mit einer klaren Mehrheit. An seinen afghanischen Außenministerkollegen gewandt, versuchte er zu beruhigen,
dass Deutschland auch in Zukunft an der Seite Afghanistans stehen wird, dass wir auch in Zukunft unsere Verantwortung und unsere Solidarität gegenüber Afghanistan zeigen werden.
Wir wissen, wie schwer ihre Lage ist und wir wollen ihnen helfen. Die Reise des Vizekanzlers nach Afghanistan war, wie mittlerweile üblich, aus Sicherheitsgründen bis zur Ankunft geheim gehalten worden. Am Sonntagmorgen war Westerwelle noch beim Nachbarn Pakistan zu Gast. Ein Land, in dem die Bundesregierung den Schlüssel auch zu einem friedlichen Afghanistan sieht. Während der Außenminister in Afghanistan viel über Zeitpläne sprach, geriet dessen eigener Zeitplan bei der Anreise nach Pakistan empfindlich durcheinander. Weil die Maschine mit der deutschen Delegation wegen Nebels nicht in der Hauptstadt Islamabad landen konnte, wurde die nach Lahore umgeleitet. Von dort schlug sich Westerwelle auf dem Landweg mit Bus und Auto in die Hauptstadt durch, kam dort jedoch mit mehreren Stunden Verspätung an.
Ein iranisches Flugzeug mit 105 Menschen an Bord ist abgestürzt. Das ist eine Meldung iranischer Medien, die uns in diesem Moment erreicht. Es handelt sich, so die Mitteilung, um eine Maschine der Gesellschaft Iran Air. Sollten wir im Laufe dieser Sendung weitere Informationen bekommen, werden wir Sie darüber informieren. Es ist eine historische Entscheidung für das größte Land Afrikas. Die Menschen im Südsudan stimmen über die Unabhängigkeit ihres Landesteils ab. Bis zum 15. Februar haben sie Zeit dafür. Und die meisten politischen Beobachter gehen davon aus, dass das Ergebnis die Spaltung des Landes besiegelt. Zu sehr fühlt sich der christliche und rohstoffreiche Süden vom arabisch geprägten Norden unterdrückt. Das Referendum ist Teil des Friedensabkommens, mit dem der 21-jährige Bürgerkrieg zwischen dem Norden und dem Süden des Sudan im Jahr 2005 beendet wurde. Der sudanesische Präsident Omar al-Bashir hatte an die Wähler appelliert, die Einheit des Sudans zu erhalten, aber er hat das Referendum zugelassen. Über den ersten Tag der Abstimmung berichtet Esther Saub.
Tausende Südsudanesen haben sich schon heute Nacht angestellt, um unter den Ersten zu sein, die morgens um 8 ihren Wahlzettel ausfüllen. Ihre Stimme für die Zukunft des Südsudan. Wir sind sehr glücklich. Ich bin sicher, dass wir alle, die wir hier in dieser Schlange stehen, für das Gleiche stimmen werden, für die Teilung. Leb wohl, alter Sudan. Willkommen, neuer Sudan, mit einer neuen Regierung. Wir sind so aufgeregt. Dies ist ein besonderer Tag, auf den wir 55 Jahre gewartet haben, seit dem ersten Krieg mit dem Norden. Dieser Tag ist nicht selbstverständlich. Wir haben für ihn gekämpft. 2 Millionen Menschen sind für ihn gestorben. Und dies ist ein neuer Anfang im Südsudan. Mit Jubel wird Salva Kiir empfangen, Präsident des teilautonomen Südsudan und noch Vizepräsident des Gesamtsudan. Auch er spricht von einem historischen Moment.
This is the historic moment
Auf diesen Tag habe das südsudanesische Volk gewartet, fährt er fort und ruft all diejenigen zu Geduld auf, die es heute noch nicht schaffen, ihre Stimme abzugeben. 4 Millionen Wahlberechtigte haben sich im Süden registrieren lassen. Dazu kommen einige 10.000, die im Norden des Landes abstimmen, sowie Exil-Sudanesen in den Vereinigten Staaten, Ägypten und anderen Nachbarländern. Sie haben 7 Tage Zeit, ihre Stimmen abzugeben, entweder für die Einheit mit dem Norden oder aber für die Abspaltung und die Gründung eines unabhängigen Südsudan. So steht es in dem Friedensvertrag, der im Januar 2005 22 Jahre Bürgerkrieg zwischen dem mehrheitlich muslimischen Norden und dem christlich-animistischen Süden des Landes beendet hat. 3.000 ausländische Beobachter sind angereist, um sicherzustellen, dass auch jede Stimme richtig gezählt wird. Unter ihnen ist auch der amerikanische Schauspieler George Clooney. Vertreter des UN-Sicherheitsrates waren vor 100 Tagen schon hier, ich auch. Aber niemand hat gedacht, dass sie dieses Referendum wirklich am 9. Januar durchführen können. Das Kompliment geht an Präsident Salva Kiir. Er hat bewiesen, dass er ein sehr, sehr kluger Politiker ist. Er hat alle Rivalen und Rebellengruppen zusammengebracht, von denen der Norden dachte, sie würden das Friedensabkommen und auch das Referendum sabotieren. Ein Ergebnis der Abstimmung ist erst in einigen Wochen zu erwarten. Doch alle Beobachter gehen davon aus, dass die Mehrheit der Südsudanesen für die Teilung stimmen wird. Denn die Zentralregierung in Khartoum hat in den vergangenen 5 Jahren die Chance verpasst, die Einheit für den Süden attraktiv zu machen. Ein unabhängiger Südsudan allerdings steht erst am Anfang eines steinigen Weges. Er verfügt zwar über große Ölreserven, nicht aber über eine eigene Pipeline oder einen Hafen für die Verschiffung des Rohöls. Fast alle Waren werden importiert. Schulen und Krankenhäuser fehlen ebenso wie Straßen und öffentliche Verkehrsmittel. Nur eines scheint es heute im Überfluss zu geben: die feste Überzeugung, dass die Zukunft besser sein wird als die Vergangenheit.
Esther Sau berichtete aus dem Südsudan. Mit Wahlparteitagen haben sich in Hamburg die CDU, die Grünen und die Linkspartei an diesem Wochenende für die Bürgerschaftswahl im Februar aufgestellt. Eines stellten die bisherigen Regierungsparteien, die CDU und die Grünen, dabei klar: eine schwarz-grüne Koalition wird es in Hamburg nach der Wahl im Februar nicht mehr geben. Alle Umfragen sagen derzeit ohnehin einen Wahlsieg für die SPD mit ihrem Spitzenkandidaten Olaf Scholz voraus. Olaf Scholz präsentierte sich den Hamburgern heute bei einem Wahlkampfauftakt zusammen mit SPD-Chef Gabriel und dem SPD-Bundestagsfraktionsvorsitzenden Steinmeier. Die SPD-Spitze nutzte die Gelegenheit, einige ihrer Standpunkte vor den Klausuren von Parteivorstand und Bundestagsfraktion in der kommenden Woche schon einmal zu vertreten. Volker Frerichs berichtet.
Eigentlich war die SPD-Bundesspitze mit Parteichef Sigmar Gabriel und dem Fraktionsvorsitzenden im Deutschen Bundestag Frank-Walter Steinmeier an die Elbe gereist, um den Hamburger Bürgermeisterkandidaten Olaf Scholz zu unterstützen. Doch dann schien es fast so, als sei es umgekehrt. Denn der Hamburger Scholz liegt in allen Umfragen klar vorn und hat beste Chancen, am 20. Februar neuer Hamburger Bürgermeister zu werden. Das könnte Rückenwind geben, auch für die gesamte SPD, meinte der Berliner Fraktionschef Steinmeier.
Ich würde lügen, wenn ich mich nicht freuen würde darüber, dass wir hier in Hamburg mit guten Wahlchancen für die SPD beginnen können. Natürlich wird das Auswirkungen haben auf das gesamte Wahljahr, auch auf Landtagswahlen in anderen Bundesländern.
Das sieht Parteichef Gabriel offenbar genauso. Und überhaupt, die SPD werde dieses Jahr nutzen, meinte Gabriel in der Hansestadt, um sich neu zu positionieren. Im Mittelpunkt dabei das Thema Fortschritt für alle. Was das genau bedeutet, soll ab morgen auf der SPD-Vorstandsklausur in Potsdam diskutiert werden. Als Beispiel nannte Gabriel die Bildungspolitik.
Wir müssen uns darum kümmern, dass aus unseren jungen Leuten mehr wird. Wir können nicht über Fachkräftemangel jammern und 65.000, 70.000 junge Leute jedes Jahr ohne anständigen Schulabschluss von den Schulen stehen.
Und dafür brauche man keine Bildungsgutscheine für Kinder von Hartz-IV-Empfängern, sagte Gabriel. Stattdessen gehe es darum,
Kindertagesstätten in sozialen Brennpunkten zu Familienbildungsstätten zu machen und Schulen, wo sie es brauchen, zu Ganztagsschulen auszubauen, an denen es dann allerdings auch Erzieher, Sozialpädagogen und Psychologen gibt, damit Erziehung und Bildung gemeinsam stattfinden kann.
Neben der Bildung wollen sich die Sozialdemokraten 2011 besonders dem Thema Fairness widmen. Fairness auf dem Arbeitsmarkt, so Gabriel.
Gute Arbeit erfordert guten Lohn. Und von der Fairness sind wir weit entfernt. Wir müssen dafür sorgen, dass gleicher Lohn für gleiche Arbeit gezahlt wird. Und zwar egal, ob Mann oder Frau, Deutscher oder Ausländer, und egal, ob man fest beschäftigt ist oder ob man als Leiharbeitnehmer in den Betrieb kommt. Gleicher Lohn für gleiche Arbeit, das ist das wichtigste Thema des kommenden Jahres.
Und schließlich geht es auch noch um eine solidarische und bezahlbare Gesundheitsversorgung für alle. Zunächst aber, und so schloss SPD-Parteichef Gabriel seine Rede, müsse der Start in das neue Jahr gelingen. Und zwar mit einem Wahlsieg von Olaf Scholz in Hamburg.
Der SPD-Vorstand zieht sich morgen zur Klausur nach Potsdam zurück. Die SPD-Bundestagsfraktion berät ab Mitte der Woche in Magdeburg. Gleichzeitig tagen die Grünen in Wörlitz und in Weimar und die Linkspartei in Berlin. Nachdem die Scheinwerfer in der vergangenen Woche auf die FDP beim Dreikönigstreffen in Stuttgart und auf die CSU in Wildbad Kreuth gerichtet waren, ist dies die Gelegenheit für die Oppositionsparteien, nicht nur zu beraten, sondern auch sich in Szene zu setzen. Wie sich die Parteien aus Anlass ihrer Klausurtagungen für das Superwahljahr 2011 positionieren, kommentiert Peter Mücke.
Klausuren sind Zeiten der Selbstbesinnung und der Standortbestimmung. Wo steht man? Wo will man hin? Und wenn politische Parteien in Klausur gehen, vielleicht am wichtigsten, welche Botschaft habe ich für das Wahlvolk? Gerade jetzt am Beginn eines Jahres mit mindestens 7 Landtagswahlen. Den Auftakt haben in der vergangenen Woche die Regierungsparteien CSU und FDP gemacht. Dabei dürfte es der kleinen Unionsschwester aus Bayern nur recht sein, dass sich in diesem Jahr die Medienöffentlichkeit vor allem auf Stuttgart und das Dreikönigstreffen der FDP konzentrierte. Der Zustand der Liberalen ist derzeit noch desolater als der der CSU. Die Botschaften sind in beiden Fällen dürftig. Die FDP hat die Reihen geschlossen und die Augen vor der Realität verschlossen. Eine personelle Veränderung hatte ohnehin keiner erwartet, aber auch eine inhaltliche Neuausrichtung ist ausgeblieben. Die Westerwelle FDP fährt stur ihren Kurs, der schon Ende März nach der Landtagswahl in Baden-Württemberg in den Abgrund führen könnte. Die CSU hat es da besser. Sie muss sich 2011 wenigstens nicht den Wählern stellen. Auch in Kreuth hat man einen Personalwechsel an der Parteispitze vorerst abgeblasen, ein Dreivierteljahr vor dem Parteitag. Mehr als eine dürftige Steuersenkungsbotschaft kam dieses Jahr nicht aus Bayern und auch an die wird sich bald keiner mehr erinnern können. Das sollte eigentlich eine ideale Lage für die Oppositionsparteien sein, die in dieser Woche in Klausur gehen. Vor allem die SPD hat eine Standortbestimmung bitter nötig. Ihre Fundamentalopposition gegen vieles, was sie zu Regierungszeiten noch vertrat, ist wenig glaubwürdig. Die SPD kann kaum von der Schwäche der Regierungskoalition profitieren. Derzeit können die Sozialdemokraten dankbar sein, dass ihnen die gescheiterte schwarz-grüne Koalition in Hamburg unverhofft einen erfolgreichen Auftakt ins Wahljahr bescheren wird. Das könnte Rückenwind geben. Zurzeit bestimmt eigentlich nur eine Oppositionspartei die Themen der Politik. Es sind die Grünen. Ihr Höhenflug mag verdient sein, er hat jedoch auch etwas Irrationales. Die Grünen können sich leisten, was die Wähler der SPD nicht verzeihen. Sie können konsequent inkonsequent sein, ohne dass ihnen das jemand übel nimmt. Das zeigen die Umfragewerte in Hamburg, in Baden-Württemberg und auch im Bund. Daran haben auch die heftigen Attacken von Union und FDP nichts ändern können, die in den Grünen derzeit ihren Hauptfeind zu sehen scheinen. Die Linken sind am Anfang des Jahres 2011 mehr denn je mit sich selbst beschäftigt. Erst die Gerüchte über die Abspaltung einer Ostgruppe, dann fabuliert die Vorsitzende Lötsch über Wege zum Kommunismus, von der schwachen Parteiführung Ernst Lötsch ganz zu schweigen. Die Linken scheinen sich in der Opposition einrichten zu wollen. Mittlerweile schließt sogar SPD-Chef Gabriel eine Koalition mit diesen Linken nach 2013 aus, was einen Regierungswechsel nach der nächsten Bundestagswahl noch unwahrscheinlicher macht. Da kann Angela Merkels CDU Ende der Woche beruhigt in Klausur gehen. Für das katastrophale erste Jahr Schwarz-Gelb im Bund machen die Wähler bislang nur die FDP verantwortlich. Auch innerhalb der Partei ist inzwischen Ruhe eingekehrt. Wie lange das so bleibt, wird allerdings vom Ausgang der Landtagswahl in Baden-Württemberg abhängen. Danach könnte auch für die CDU die Zeit für eine Standortneubestimmung gekommen sein.
Ein Kommentar von Peter Mücke. Sie hören das Echo des Tages auf NDR Info und WDR 5. Es ist 18.49 Uhr. Eines hat Linken-Chefin Gesine Lötsch mit ihren umstrittenen Kommunismus-Äußerungen immerhin geschafft. Sie ist in aller Munde. SPD und Grüne bemühen sich um Abgrenzung. Auch von führenden Politikern aus der eigenen Partei kam Kritik und Lötsch bemühte sich um Schadensbegrenzung und Richtigstellung. Dass es freilich in der Linkspartei und unter ihren Anhängern auch eine Menge Leute gibt, die dem Kommunismus gegenüber keine Probleme haben, wurde heute in Berlin deutlich. Beim Luxemburg-Liebknecht-Gedenken auf dem Zentralfriedhof Friedrichsfelde. Wie jedes Jahr am zweiten Sonntag im Januar zogen viele tausend Menschen zur Gedenkstätte der Sozialisten und zu den Gräbern von Rosa Luxemburg und Karl Liebknecht. Aus Berlin berichtet Anja Nils.
Ein Schalmeien-Orchester spielt Arbeiterlieder, der Geruch von Bratwurst, Glühwein und Bier liegt in der Luft. Dazwischen tausende Menschen mit roten Nelken in den Händen, die hier heute der Ermordung von Rosa Luxemburg und Karl Liebknecht durch Freikorpssoldaten vor 92 Jahren gedenken wollen. Lange Menschenschlangen wälzen sich vom Friedhofseingang zur Gedenkstätte der Sozialisten und dann rund um den großen Stein mit der Aufschrift »Die Toten mahnen uns«.
Erstmal aus Tradition und aus innerer Überzeugung. Die Perspektive von einer besseren Welt. Wir haben die DDR erlebt und sind nicht schlecht dabei gefahren, trotz vieler Macken, die man nicht abstreiten sollte, haben eine Arbeit gehabt, die uns ausgefüllt hat. Da gehört sich das normalerweise, dass man den Andenken derer zollt, die ermordet wurden.
Ich bin Kommunist, war und werde es bis zu meinem Lebensende bleiben. Das ist die beste Idee, die die Menschheit hervorgebracht hat.
Auf den Gräbern von Rosa Luxemburg und Karl Liebknecht liegen stapelweise rote Nelken und Kränze mit großen Schleifen und Grußbotschaften aus aller Welt. Auch die Gräber von zum Beispiel Walter Ulbricht, Otto Grotewohl und Wilhelm Pieck sind mit Blumen bedeckt. Mitten in der Menge sind auch Mitglieder der ehemaligen DDR-Führung, wie unter anderem Egon Krenz. Von der Partei der Linken sind zum Beispiel Gesine Lötsch, Gregor Gysi und auch Oskar Lafontaine dabei, dem das Gedenken an Rosa Luxemburg und Karl Liebknecht ein persönliches Anliegen ist.
Ich habe beide Politiker schon als junger Mann studiert, was sie gesagt haben, wie sie gelebt haben. Und es waren für mich immer auch Vorbilder. Denn der Kampf gegen den Krieg und der Kampf für mehr Demokratie und Gerechtigkeit ist ja das Kernanliegen jeder linken Politik.
Darüber hinaus nutzen fast alle linken, kommunistischen oder sozialistischen Gruppierungen die Veranstaltung als Plattform. Es gibt Infostände der DKP, KPD, der Sozialistischen Alternative, der Spartakisten und Trotzkisten. Die aktuelle Diskussion über die wohlwollenden Äußerungen zum Kommunismus der linken Vorsitzenden Gesine Lötsch hält Fraktionschef Gregor Gysi aber für überzogen.
Wir haben uns entschieden, wir sind eine pluralistische linke Partei. Das heißt, wir alle wollen den demokratischen Sozialismus.
Darüber wird heute hier allerdings nicht allzu heiß diskutiert. Viele Menschen freuen sich alljährlich, hier Freunde wiederzutreffen. Und wer sich tatsächlich tiefgründiger informieren will, findet mehrere Stände mit antiquarischen Büchern von Lenin, Marx, Engels oder Mao Zedong.
Straßen sind überflutet, Keller stehen unter Wasser, ob in Niedersachsen oder Sachsen, in Sachsen-Anhalt oder Baden-Württemberg, in Bayern oder Nordrhein-Westfalen, überall in der Republik beobachten die Anwohner besorgt die Pegel der Flüsse. Am Rhein wird die Hochwasserwelle morgen und übermorgen erwartet, bereits überflutet sind viele Orte an der Mosel. Dort geht das Wasser an einigen Stellen sogar schon wieder zurück und die Menschen fügen sich ins scheinbar Unvermeidliche, berichtet Ludger Peters.
Oliver Schmuck aus Zell an der Mosel hat bereits den Wasserschlauch ausgepackt. Der Moselschlamm muss aus dem Hausflur gespritzt werden, ehe der Dreck antrocknet.
Man muss danach noch zwei, dreimal nachwischen, weil die Wände sind jetzt nass, die schwitzen wahrscheinlich noch mehrere Monate. So lange müssen wir halt immer hinterher sein.
300 Meter weiter die Straße runter müssen die Menschen allerdings noch warten, bis sie wieder vor ihre Haustür können. Hier steht das Wasser noch brusthoch. Vorwärts geht's nur mit Booten oder Angleranzügen. Restaurants, Hotels, Cafés und Geschäfte mussten Mitte der Woche in Windeseile ausgeräumt werden. Wie ein Wasserfall war die Mosel gestern über die Hochwassermauer in den Ort geströmt. Zuletzt war das vor 8 Jahren passiert. Innerhalb von 4 Stunden liefen die Keller und Erdgeschosse voll. Mittendrin viele Schaulustige.
Ja, vom Hunsrück und am Nachbarorte und aus allen Gegenden kommen sie dann gucken. Also so viele Touristen habe ich noch nie am Moselufer gesehen wie gestern. War eine Riesenmenge Menschen.
Mittlerweile ist es ruhiger geworden. Die Fernsehsender haben ihre Übertragungswagen abgezogen. Jetzt hoffen die Zeller, dass auch das restliche Wasser bald abgepumpt werden kann.
Also wenn die Pumpen wirklich heute Nachmittag anlaufen können, ist die Stadt irgendwann heute Nacht hochwasserfrei.
Ein paar Kilometer Moselabwärts das gleiche Bild. Auch die Touristenmetropole Cochem steht unter Wasser. Über Stege können die Menschen hier durch die Stadt gehen. Die meisten Moselaner nehmen es aber gelassen. Es ist schließlich nicht das erste Hochwasser.
Wir leben damit. Wir haben eine gewisse Routine, wie wir damit umzugehen haben. Es ärgert einen trotzdem, klar.
Man kann darauf verzichten, aber ich denke, wir müssen uns damit arrangieren. Tja, es kam also nicht so hoch, wie wir zuerst gedacht haben. Von daher, denke ich, sind die Leute erleichtert unterm Strich.
Also die Moselaner, die Anwohner, die kennen das und die sind da ziemlich gelassen, was die Sache Hochwasser angeht.
Ja, was sollen wir machen? Ja. Ob ich jetzt mich hier hinstelle und schreie und tobe, bringt sowieso nichts. Ja. Ich meine, das Schöne ist das nicht. Geld, das sind immer Unkosten, die auf einen zukommen. Was wollen sie machen? Ich lebe ja schon 75 Jahre mit Hochwasser.
Insgesamt 30 Orte und zahlreiche Straßen stehen an der Mosel zwar weiter unter Wasser, aber das Schlimmste ist überstanden. Am Rhein wird der Höchststand erst erwartet, so auch in Koblenz. Dort schwappt das Wasser mittlerweile auf das Deutsche Eck, also die Stelle, an der Rhein und Mosel zusammenfließen. Der Höchststand wird hier für morgen Nachmittag erwartet. Boote und Unimox stehen bereit, damit die Menschen aus den überfluteten Stadtteilen zur Arbeit oder zur Schule kommen. Auch Teile der Bundesgartenschau werden vom Hochwasser getroffen. Einige der Anlagen wurden nochmal extra mit Sandsäcken gesichert. So soll verhindert werden, dass die Vorbereitungen auf das Großereignis umsonst waren.
Noch ein kurzer Blick auf den Dioxinskandal. In Niedersachsen sind heute rund 3000 gesperrte Betriebe wieder freigegeben worden. Andererseits werden immer mehr belastete Futtermittelproben identifiziert. Und die Dioxinfunde heizen die Debatte um den Verbraucherschutz an. Jan-Peter Reschke fasst den Stand der Dinge zusammen.
In der Spitze lagen die Werte um das 73-fache über dem erlaubten Grenzwert für Dioxine, bestätigt das Landwirtschaftsministerium in Kiel. Klarheit über alle 112 entnommenen Proben soll es morgen geben. Dennoch sieht sich Landwirtschaftsministerin Juliane Rumpf bereits jetzt in ihren Maßnahmen bestätigt.
Die Firma in Uetersen hat ja nicht rechtmäßig gehandelt. Deshalb haben wir auch Strafanzeige gestellt. Wir haben die Registrierung zurückgenommen. Die Firma darf nicht mehr mit Futtermitteln handeln und sie nicht mehr herstellen. Das bleibt und das bestärkt mich auch, alle Ergebnisse, die wir jetzt bekommen, dass diese Maßnahmen richtig waren.
Das Magazin Der Spiegel berichtet darüber hinaus, Harles und Jentsch hätten staatliche Kontrolleure bewusst getäuscht und ihnen bei einem Besuch des Betriebs im Sommer vergangenen Jahres überhöhte Dioxinwerte vorenthalten. Vom Betrug spricht das Landwirtschaftsministerium in Niedersachsen inzwischen ganz offen. Kritik kommt dagegen von den Grünen in Schleswig-Holstein und der Verbraucherschutzorganisation Foodwatch. Unisono heißt es, es sei unverantwortlich, wie Bundes- und Landesregierung derzeit die Gefahr für den Verbraucher verharmlosten.
Und zum Schluss das Echo des Tages, das Wichtigste vom Sport, jetzt mit Jürgen Kopp.
Tja, und wir beginnen mit Wintersport. Soeben ist der Biathlon-Weltcup in Oberhof zu Ende gegangen mit einem zweiten deutschen Platz. Die einheimische Andrea Henkel musste sich im Massenstartrennen der Damen über 12,5 Kilometer nur der Schwedin Eckholm geschlagen geben. Und Skirennfahrerin Maria Riesch fuhr heute beim ungeliebten Super-G im österreichischen Zauchensee auf Rang 6. Ihre Konkurrentin Lindsay Vonn aus den USA kam beim Sieg der Schweizerin gut als Zweite ins Ziel und damit zum Fußball. Und dort hat die Bundesliga zwar noch Winterpause, dennoch geht's hinter den Kulissen schon zur Sache. Zum Beispiel bei der Mitgliederversammlung des Hamburger SV, bei der unter anderem die Wahl des neuen Aufsichtsrates ansteht. Eine mehrstündige sachliche Debatte liegt bereits hinter den 3000 HSV-Angehörigen. Momentan läuft die Wahl und 4 neue Mitglieder werden demnächst im Aufsichtsrat dabei sein. Wer das ist, steht noch nicht fest. Perfekt ist dagegen die Vertragsverlängerung von Dennis Aogo. Der Nationalspieler bleibt dem HSV bis 2015 treu.
Fakt ist, dass wir eine gute Mannschaft haben, aber auch einige Verträge auslaufen. Ich denke, dass gerade in der nächsten Saison einiges passieren wird. Ich ziehe mich auch teilweise mit in die Verantwortung. Dann bin ich felsenfest davon überzeugt, sonst hätte ich den Weg nicht gewählt, dass wir in den nächsten Jahren auch wieder erfolgreich sein werden.
2008 war Aogo vom SC Freiburg zum HSV gewechselt und kam bisher auf 57 Bundesliga-Einsätze. Gestern war Aogo auch dabei beim 4:2-Testspielsieg des HSV in Dubai gegen, nein, in Hamburg war es gegen den niederländischen Rekordmeister Ajax Amsterdam. Gerüstet scheint Bundesliga-Tabellenführer Borussia Dortmund nach dem 4:0-Sieg beim Schweizer Meister FC Basel. Bayer Leverkusen gewann beim Zweitligisten Osnabrück standesgemäß mit 3:0 und Schalke bezwang den türkischen Erstligisten Karabükspor mit 3:0. Ziemlich froh sind auch die Münchner Bayern, denn ihr langzeitverletzter Stürmer Arjen Robben wirbelt wieder. Robben war auffälligster Spieler beim 4:0-Erfolg in Katar gegen das Team von Al Wakra, so heißt das. Und dabei strahlte der Niederländer übers ganze Gesicht.
Ich wollte eigentlich noch nicht raus. Es ist einfach super, wieder auf dem Platz zu stehen. Ich bin sehr zufrieden, wo ich jetzt bin. Ich wollte am liebsten 90 oder morgen wieder ein Spiel spielen. Das kann nicht schnell genug kommen, wieder ein Spiel zu spielen.
Die Bayern beginnen die Rückrunde nächsten Sonnabend beim VfL Wolfsburg. Den Auftakt zur zweiten Saisonhälfte in der Bundesliga geben dann der Tabellendritte Bayer Leverkusen und Spitzenreiter Borussia Dortmund schon am Freitag.
Und zum Schluss noch einmal einen Blick auf den Flugzeugabsturz im Iran. Viele Informationen haben wir noch nicht. Ein Flugzeug mit 105 Insassen ist laut iranischen Medienberichten abgestürzt. Laut neuesten Berichten haben ca. 50 Menschen überlebt. Aber das sind alles noch erste vorläufige Informationen. So viel vom Echo des Tages an diesem Sonntagabend. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Abend und verabschiede mich am Mikrofon Ulrike Bosse.